Wir waren in Kapitel 11 stehen geblieben, und zwar im Abschnitt Verse 16 bis 24, wo Paulus die rechte Einstellung zum ungläubigen Israel bespricht. Israel gilt als heilig, das heißt als Gott zugeordnet. Vers 16, 17 bis 21, man soll sich nicht gegen Israel rühmen, sich nicht besser dünken als jemand, der nun dabei ist und Israel nicht. Und in diesem Zusammenhang kam die Frage nach dem Begriff Wurzel in den Versen 16 und ferner. Wenn der Erstling heilig ist, so auch die Masse, das heißt der Teig, und dann gebraucht er ein weiteres Bild, und wenn die Wurzel heilig ist, so sind es auch die Zweige. Diese Wurzel ist das traditionelle, vorchristliche, aber gläubige Israel, nicht das ganze Israel, sondern die Frommen in Israel, das heißt die alttestamentliche Gottesgemeinde im Volk Gottes, der engere Kreis von Gottesmenschen, der dann den Messias begrüßt, wenn er kommt. Solche sind da, ob zwar wenige, diese nehmen ihn an, und es entsteht dann die neutestamentliche Gemeinde. Parallelstellen wollte ich Ihnen zu Anfang heute geben, eine Anzahl, die zu diesem Begriff passen, dem Begriff Wurzel. Sie handeln nicht nur von der Wurzel, sondern von der Tatsache, dass also etwas da ist, bevor die Gemeinde da ist, aber ihr entspricht. Jesaja 11, Vers 10, Matthäus 8, Verse 11 und 12, Johannes 8, Vers 58, Römer 15, Vers 12, im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 26, dann im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19, wir sind also solche, die hinzugekommen sind, 2, Vers 19, und in Hebräer einige Stellen, aus Kapitel 11, die Verse 39 und 40 und dann die Verse 10 und 16 in dieser Reihenfolge. 39 und 40 und 10 und 16 in Kapitel 11. Aus Kapitel 12, Vers 22, aus Kapitel 13, der 14. Vers, und dann zwei Verse aus Offenbarung 21, die Verse 12 und 14, wo die Tore, glaube ich, ist es, aber es sind die Fundamente, ich kriege das durcheinander. Einmal sind es die Apostelnamen, aber dann zum anderen sind es die 12 Stämme Israels, die also, ja, die Tore, glaube ich, sind bezeichnet nach den 12 Stämmen Israels. Das heißt, wir kommen über Israel zu Jesus Christus. Israel ist eigentlich schon da. Die alttestamentliche Gemeinde ist schon da. Ferner zu diesem Begriff oder zu diesem Bild des Baumes, des Ölbaumes, die Wurzel, das ist also das gläubige Israel bis zu Jesus Christus, bis zur Gemeinde. Und dann sind die Zweige da. Das sind zwei Arten von Zweigen. Die abgebrochenen Zweigen, das sind die Israeliten, die nicht an Jesus Christus glauben. Die sind aus ihrem Volk, aus dem Stamm ausgebrochen. Und dann sind aber Zweige, die wohl am Ölbaum sind. Und das sind alle, die an Jesus glauben. Die, die früher an ihn glaubten, bevor der Messias kam, und wir, die wir hinzugekommen sind, sind dann zusätzliche eingepfropfte Zweige. Also die nicht abgebrochenen Zweige, einfach die, die jetzt an Jesus glauben. Und dann Vers 22 gibt uns eine weitere Einstellung zu Israel. Man soll von Gottes Umgang mit dem ungläubigen Israel lernen. Wie Gott mit Israel vorgeht, davon sollten wir lernen. Vers 22, jetzt geht's weiter. Sieh also die Freundlichkeit und die Strenge Gottes. Dies sind die zwei Pole des Charakters Gottes. Dies sind die zwei Pole des Charakters des Sohnes Gottes, des Bildes, des Ebenbildes Gottes. Liebe und Heiligkeit. Liebe und Heiligkeit. Wir werden diesen zwei Eigenschaften noch später wieder begegnen. Diese beiden Eigenschaften Gottes ereignen sich im Handeln Gottes und ganz besonders im Handeln Gottes an Israel. Und beides sollen wir uns notieren, sagt Paulus, seine Liebe in seiner Freundlichkeit oder Güte und seine Strenge, seinen Ernst. Gegen die, die fielen, also die abfielen, Strenge, da hat Gott Strenge erwiesen. Gegen dich Freundlichkeit, wenn du an der Freundlichkeit bleibst. Das erinnert an die Worte Jesu, bleibt in meiner Liebe. Das heißt, lasst euch von mir lieben, entfernt euch nicht von mir. Dann muss ich anders handeln. Bleibt im Raum meiner Freundlichkeit und Liebe. Anders wirst auch du abgeschnitten werden. Und ich sehe keinen Grund, weshalb man das nicht persönlich nehmen sollte. Wer also nicht am Weinstock bleibt, der muss, wie es auch in Johannes 15 heißt, abgeschnitten werden, abgebrochen werden. Und letztens, in Bezug auf die Einstellung zu Israel, man soll zur Kenntnis nehmen, dass Gott den ungläubigen Teil Israels wieder aufnehmen kann. Gibt es in Zürich Juden? Sehen Sie die manchmal? Wir sollten immer wieder daran denken, während wir einen Juden auf der Straße sehen. Gott kann ihn retten. Gott kann ihn zu einem Zweig am Ölbaum des Messias machen. Da ist Hoffnung für ihn. Ja? Ich soll eine positive Einstellung haben, eine hoffnungsvolle. Aber auch jene, 23 und 24, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wieder einzupfropfen. Denn wenn du von dem von Natur wilden Ölbaum abgeschnitten und wieder die Natur in einen edlen Ölbaum eingepfropft wurdest, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Und damit kommen wir zum nächsten Abschnitt, obwohl der Satz nicht zu Ende geht, aber er greift jetzt einen neuen Gedanken auf, um das eben Gesagte zu begründen. Was eben gesagt worden ist, die Kraft Gottes, Israel wieder einzupfropfen, mündet in die ausdrückliche Verheißung. Also, klein c, die Verheißung der Wiederaufnahme. Verse 25 bis 32. Wir lesen, ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst klug dünkt, dass Verhärtung Israel zu einem Teil widerfahren ist. Dieses Wort Verhärtung ist übersetzt worden mit Verstockung oder auch mit Verblendung. Der Gedanke ist dieser, dass man nicht mehr porös ist. Man ist verstopft. Es ist zu, ja. Man ist nicht offen für Gott. Man hat sich zusammengeknöpft. Man hat sich zugeknöpft für Gott. Man ist verhärtet. Und dies ist ein Los für Israel für eine gewisse Zeit. Es ist das Los Israels zeitlich zum Teil und räumlich zum Teil. Das heißt, für eine begrenzte Zeit und für einen begrenzten Teil von Israel. Nur ein Teil von Israel ist verhärtet, denn es hat immer Juden gegeben, die an Jesus glauben und die nicht verhärtet waren. Aber die, die verhärtet worden sind, die nicht glauben wollen und oft dann auch nicht glauben können, für die besteht immer noch Hoffnung. Das ist nicht eine endgültige, das ist kein ewiges Los. Sobald Jesus kommt, und inzwischen werden sie ja vorbereitet auf dieses Kommen, können sie an Jesus glauben. Also, Verhärtung ist nur zum Teil oder zu einem Teil Israel widerfahren, und zwar zeitlich, bis die Fülle derer von den Völkern eingegangen sein wird. Dies ist etwas schwierig zu verstehen. Allgemein scheint man in bibelgläubigen Kreisen hier so zu denken, dass es sich um eine Zahl oder eine gewisse Summe von Nicht-Israeliten handelt, die gläubig werden werden. Ich meine, das ist auch der Sinn dessen, was Paulus sagen will. Das heißt, bis alle die, die sich rufen lassen, bei denen, die zu den Völkern gehören, bis die eingegangen sind. Dies hat nichts mit Vorherbestimmung zum Glauben zu tun. Aber Gott weiß nach Kapitel 8 selbst im Voraus, er weiß selbst im Voraus, wer zum Glauben kommt. Und wenn alle die, die sich rufen lassen, zum Glauben gekommen sein werden, dann kann er kommen, wann immer das sein wird. Das können wir nicht wissen und wir bestimmen es auch nicht. Aber mir scheint, das ist der Sinn. Auf jeden Fall nicht, dass alle Nicht-Israeliten zum Glauben kommen. So kann man es, glaube ich, nicht verstehen. Denn nicht alle Nicht-Israeliten werden zum Glauben kommen. Es kommen viele und viele hulden dem Antichristus. Also kann es sich nur um einen Teil der Heiden handeln. Und so wird das ganze Israel gerettet werden. Dieser Ausdruck ist auch missverstanden worden. Das ganze Israel bezieht sich nicht auf die bereits Gestorbenen oder die bis zur Wiederkunft Jesu Christi gestorbenen. Denn Paulus hat in Römer 9 gesagt, dass manche Israeliten verloren gehen. Und Jesus hat das deutlich gesagt. Es werden solche sein vom Samen Abrahams, Isaaks und Jakobs, die sind nicht dabei. Aber andere, die gar nicht es gesucht haben, die sind dabei. Also, es gibt Israeliten, die gehen ewiglich verloren. Deshalb kann es nicht sein, dass alle Israeliten, die einmal gestorben waren, hier gemeint sind. Gemeint kann nur sein, der Teil Israels, der gerade dann lebt, wenn Jesus auf dem Ölberg bei Jerusalem erscheint. Mir scheint, das ist der Sinn dieses Wortes. So wird das ganze Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, Jesaja 59. Das heißt, fast das ganze Zitat stammt aus Jesaja 59, vom Ende des Kapitels. Aber ein Teil wird aus einem früheren Teil Jesajas genommen. Es wird aus Zion kommen, der Erlöser. Das griechische Wort bedeutet hier nicht genau Retter. Das Wort für Retter ist ein anderes. Es ist so ein Wort, das dazwischen liegt. Das bedeutet jemand, der herauszieht, aus der Not herauszieht. Dasselbe Wort, das wir in Kolosser 1, Vers 13 haben, wo Gott uns, oder 12 oder 13, wo Gott uns herausgerettet hat, herausgezogen hat, aus dem Bereich der Finsternis und versetzt hat in das Königreich seines lieben Sohnes. Im Hebräischen, in Jesaja 59, steht hier Goel. Und Goel ist der Lösende oder der Kaufende, der Erlösende. Denken Sie an die Geschichte von Boas und Ruth. Der also verpflichtet ist, sich der Verwandtschaft anzunehmen. Oder unter anderen Umständen auch zu rächen. Wenn jemand ermordet wurde, dann ihn zu rächen. Also der Verwandte, der Goel, der Verwandte, der verantwortlich ist, um hier einzuspringen, zwecks Rettung, Lebensrettung. Und so könnten wir also im Deutschen das Wort Erlöser hier gut gebrauchen. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der ist Jesus. Und er wird, und dieses Wort wird auch verschieden übersetzt, es ist eigentlich nicht Gottlosigkeit. Das Wort hat nichts zunächst mit Gott zu tun. Es bedeutet das Gegenteil von Pietät oder Frömmigkeit. Das heißt, man kennt keine Ehrfurcht und handelt entsprechend in Bosheit. Ich habe das Wort ehrfurchtsloses Wesen gewählt. Er wird ehrfurchtsloses Wesen von Jakob abwenden. Und dieses ist ihnen der Bund von mir. Auch das kann verschieden übersetzt werden. Die Formulierung ist etwas problematisch im Griechischen. Und das Griechische ist wieder eine Übersetzung vom Hebräischen. Das heißt, ganz einfach gesagt, dies ist mein Bund mit ihnen. Aber so einfach ist es nicht formuliert. Aber das ist der Sinn des Wortes. Dieses ist ihnen oder für sie der Bund von mir. Das heißt, er kommt von Gott. Das wird hier betont. Er ergreift die Initiative. Bis hierher das Zitat aus Jesaja 59. Jetzt fügt er hinzu, wie als ob es zu diesem Satz gehörte, etwas aus einem früheren Teil Jesajas: wann ich weggenommen habe ihre Sünden. In Jesaja 59 ist vom Heiligen Geist die Rede. Und das entspricht Zacharja 12, Vers 10, wo, wenn Jesus auf den Ölberg kommt und Israel an ihn glaubt, sie sieht den, den sie durchbohrt haben, dann wird der Geist ihnen geschenkt, der Geist des Gebets und der Reue. Kann sein. Ich habe es jetzt nicht so. Flehungen, das Gebet. Kann sein. Auf jeden Fall, der Geist wird ihnen dann gegeben. Aber das fügt Paulus hier jetzt nicht hinzu. Er will hier besonders denken an ein unwürdiges Israel, das dann gerettet wird. Das heißt, er denkt ja daran, dass vor Jesus Christus niemand etwas verdient hat. Das ist sein Thema im Römerbrief. Und wenn Israel gerettet wird, dieses ungläubig gebliebene, dieser ungläubige Rest, es wird nur aus Gnaden sein. Das ist das, auch das letzte Wort dann in Kapitel 11. Er hat alle beschlossen unter den Unglauben. Das soll hier wahrscheinlich betont werden: wann ich weggenommen habe ihre Sünden, dann wird Israel gerettet werden. Für mich war interessant hier zu merken, was Gott tut, wenn er rettet. Denn was er hier für Israel tut, das tut er jedes Mal, wenn jemand sich bekehrt. Was? Zweimal wird's gesagt. Er wird abwenden ehrfurchtsloses Wesen. Das heißt, wenn jemand zu Christus findet, wird die innere Einstellung umgepolt. Anstatt Boshaftigkeit ist jetzt Liebe und Ehrfurcht. Und die Sünden werden weggenommen. Sie werden vergeben. Es wird gereinigt. Und Gerechtigkeit wird geschenkt. Im Lichte des Römerbriefes muss man hier dann hinzufügen den Gedanken: anstelle von Sünde Gerechtigkeit, und zwar die Gerechtigkeit Jesu. Wir sind noch nicht ganz so weit. Ja. Wir lesen weiter bis zu Vers 32. Gemäß der guten Botschaft sind sie Feinde, euretwegen. Das hat er schon erläutert. Gemäß der Erwählung sind sie Geliebte der Väter wegen. Denn unbereubar sind die Gnadengaben und der Ruf Gottes. Nicht Berufung, sondern nur der Ruf Gottes. Denn gleich wie auch ihr einst im Unglauben Gott nicht gehorchtet. Hier kommen wir zu einem Wort, das nicht leicht ist zu übersetzen. Es ist ein Wort, das zwischen zwei anderen Wörtern steht. Es ist verwandt mit dem Wort Unglauben. Und es hat den Sinn von Ungehorsam. Aber das Wort für Ungehorsam ist ein anderes Wort. Das heißt, es geht um Ungehorsam aus Unglauben. Man will sich nicht überzeugen lassen. Das griechische Wort für Glaube heißt bezeugter oder bezeugen. Man ist ein Glaubender, ist ein überzeugt wordender. Aber diese Leute wollen sich nicht überzeugen und sind ungehorsam. Beides zusammen, Unglaube und Ungehorsam, sind hier in diesem Wort. Deshalb müssen wir übersetzen, gleich wie auch ihr einst im Unglauben Gott nicht gehorchtet, nun aber Barmherzigkeit erfuhrt durch ihren ungläubigen Ungehorsam, so waren auch diese nun, also wird immer wieder gebraucht, jetzt zum dritten Mal und es kommt noch ein viertes Mal, so waren auch diese nun im Unglauben ungehorsam zugunsten eurer Barmherzigkeit, das heißt, so dass wir Barmherzigkeit bekommen könnten, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren möchten, denn Gott schloss alle zusammen ein in den ungläubigen Ungehorsam, damit er allen Barmherzigkeit zeige. Dies muss nicht missverstanden werden. Gott hat nicht geplant, dass alle Menschen ungläubig und ungehorsam sein sollten. Das sind sie von Natur. Und so behandelt er sie auch. Das heißt, er nimmt keine Rücksicht auf etwaige Frömmigkeit bei Leuten, die überhaupt ungehorsam sind. Es genügt ein Ungehorsam, um in diese Kategorie zu kommen. Aber wenn sie alle in eine Kategorie kommen und Gott Liebe und Barmherzigkeit zeigt, dann kann er allen gleichmäßig oder in gleicher Weise Barmherzigkeit zeigen. Mit anderen Worten, der Jude soll nie denken, dass er einen Vorsprung hat vor dem Heiden. Jeder kommt aus reiner Gnade zu Jesus Christus. Das ist, was Paulus hier sagen will. Und jetzt, ja, noch etwas zu Vers 29. Unbereubar sind die Gnadengaben und der Ruf Gottes. Dabei kann man sich fragen, ja, aber es gibt doch einen Teil Israels, der ist erwählt, aber geht verloren. Hat Gott dann seine Gnadengaben zurückgezogen? Ja. Wenn Paulus sagt, seine Gnadengaben sind unbereubar, dann heißt das nicht, dass Gott sie nie zurücknimmt. Aber wenn er das tut, dann reut es ihn nicht, dass er sie einmal gab. Im Grunde geht es darum, dass Israel als Volk einmal erwählt, erwählt bleibt. Aber nicht jeder Einzelne, der zu Israel gehört, teilt notwendigerweise schon diese Erwählung. Das hatten wir in Kapitel 9 gesehen. Das heißt, wir haben hier zweierlei wohl zu sehen. Einmal, bei Israel als Volk zieht Gott seine Erwählung, seine Gnadengaben, die er hineingelegt hat, seinen Ruf an Israel nie zurück. Es bleibt so. Und es wird immer ein Israel geben, das Gott erwidert, das in Offenheit auf ihn eingeht. Aber beim einzelnen Israeliten können Ruf und Gnadengaben zurückgezogen werden. Man muss hier also differenzieren. Jetzt kommen wir zum Abschluss dieses Kapitels und der drei Kapitel. Und das ist die Doxologie, der Lobpreis zum Schluss dieser Erwägungen über Gottes Wege mit Israel. 33 bis 36. O, die Tiefe des Reichtums, der Weisheit und auch der Kenntnis Gottes. Dieser Satz ist verschieden übersetzt worden. Er kann so übersetzt werden. O, die Tiefe von dreierlei. Von der Reichtum Gottes oder vom Reichtum Gottes, von der Weisheit Gottes und von der Kenntnis Gottes. Ich persönlich ziehe es vor, Reichtum zu Tiefe zu ziehen, und dieses beides gilt dann für Weisheit und Kenntnis. Das heißt, die Weisheit und die Kenntnis Gottes sind beide reich. Und Paulus ist erstaunt über die Tiefe dieses Reichtums. Weisheit sowohl als Kenntnis sind tief reich, unerschöpflich reich. Weisheit hat mit dem Ziel der Wege Gottes zu tun und wie man dieses Ziel erreicht. Kenntnis hat mit dem Wissen um die einzelnen Teile aller Dinge zu tun. Gott ist allwissend. Und er weiß genau, wie diese Fakten, diese Einzelteile, in der Wissenschaft sagt man diese Bits, er weiß genau, wie die zusammenzustellen in einer ihm wohlgefälligen Konstellation. Und diese Konstellation, diese Zusammenstellung offenbart seine Weisheit. Die Art und Weise, wie er mit ungehorsamen, nichtgläubigen Menschen fertig kommt und immer noch mit seiner Schöpfung zum Ziel gelangt. Ja? Beides, Weisheit im Großen und Ganzen und Kenntnis überall in den Einzelteilen. So scheint mir, wer das hier zu verstehen. Zweiter Ausruf, wie unausforschlich sind seine Urteile. Das Wort kann mit Gerichte übersetzt werden, es kann übersetzt werden mit Entscheidungen, es ist ein vielseitiges Wort, es hat eigentlich mit Entscheidung zu tun, ein Zwischenwort wäre eine gute Lösung, Urteil. Das heißt, Gott fällt Urteile in seinem Handeln gegenüber dem Menschen, bei Israel, bei den Heiden. Wenn er richten muss, dann hat er das richtige Urteil gefällt. Wenn er gnädig ist, dann hat er da die richtige Entscheidung getroffen. Wie unausforschlich sind auf beiden Seiten seine Urteile und unaufspürbar seine Wege. Wer kann sie zu Ende denken? Ja? Niemand von uns. Und jetzt kommt die Begründung und er zitiert zwei Stellen. Denn wer kannte den Sinn des Herrn? Oder wer wurde sein Mitberater? Ist jemand so klug wie Gott, dass er weiß, was er denkt? Oder sogar so weit ist, dass er mitberaten könnte? Es gibt keinen. Es gibt keinen, dem Gott so zu danken hätte für seine Mitarbeit. Oder, zweite Frage, zweites Zitat, wer gab ihm zuvor und es wäre ihm zu vergelten? Gott bleibt niemandem schuldig und ist niemandem schuldig, letzten Endes. Er war der Erste, der anfing zu geben. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm, Ausdrücke, die nicht nur hier stehen, sondern auch an anderen Stellen oder ähnliche. Paulus sagt sowas gern. Parallelstellen, Epheser 4, ich glaube es ist Vers 6, und es gibt wohl noch eine andere Stelle, die verwandt ist mit diesem. Sie entfällt mir jetzt. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm gebührt die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wahrlich. Im Grundtext steht Amen. Das kommt aus dem Aramäischen und bedeutet wahrlich. Das Wort vorher ist Herrlichkeit, Elberfeld übersetzt richtig hier. Ehre genügt eigentlich nicht, es geht um mehr als Ehre, es geht um die ganze Herrlichkeit und ihm gebührt sie. Wir halten fest, in Bezug auf die Kapitel 9 bis 11, sie begannen mit einer Schmerzensklage, aber sie enden in einem Lobpreis zur Anbetung. Ich fand einen Gedanken sehr schön bei Edzold, der wirklich einen neuen Blick für den Römerbrief gibt. Er erinnert daran, dass gegen Anfang des Buches Paulus einmal sagt, damit jeder Mund gestopft werde und alle Menschen, alle Welt Gott schuldig sei. Jeder muss still sein. Aber durch das Evangelium kann dieser verstopfte Mund aufgetan werden. Und in diesen Mund, in diesen offenen Mund, legt Paulus gern einige Lobpreise im Römerbrief. Wir haben hier einen Lobpreis und wir werden diesem Gedanken wieder begegnen in Kapitel 15, wo die, die vorhin schuldig waren, jetzt Gott loben sollen für seine Barmherzigkeit. Ich finde das einen sehr guten Gedanken. Vorhin, als wir Schuldner waren, hatten wir rein nichts zu melden. Aber wenn uns Vergebung zuteil wird, dann können wir den Mund auftun, aber in Dankbarkeit und Gottes Verherrlichung. Das wollen wir auch tun. Jetzt kommen wir zu Kapitel 12 bis 15. Kapitel 12, Vers 1, genauer, bis Kapitel 15, Vers 13. Das ist der nächste Hauptabschnitt in diesem Buch. Und wir könnten diesen Abschnitt überschriften, das Verhalten der im Heil Stehenden. Das Thema des Buches ist das Heil oder die Gerechtigkeit Gottes. Und hier haben wir nun das Verhalten solcher, die zum Heil gelangt sind. Interessant und auffallend eigentlich und zu beherzigen ganz besonders ist die Tatsache, dass wenn Paulus vom praktischen Verhalten des im Heil Stehenden spricht, er nicht an Einzelgänger denkt. Was Paulus hier bespricht, ist das Leben des Gottesmenschen, des Glaubensmenschen in der Gemeinschaft. Er kann sich den Heilsmenschen nicht denken ohne andere Heilsmenschen. Hier ist wieder die Theologie des Paulus, die in seiner Bekehrung ihm geworden ist. Das heißt, dass die Anhänger des Messias ein Leib sind. Was sagte Jesus, als Paulus ihm begegnete? Die Frage, die er ihm stellte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Aber Saul hatte Jesus nicht verfolgt in seinem Denken. Für Jesus war für ihn erledigt. Er wollte nichts mit Jesus zu tun haben. Der lag im Grabe irgendwo oder irgendwo. Man wusste nicht wo, aber Jesus war für ihn tot. Wen er verfolgte, das waren Ketzer, Menschen mit einer Theorie. Aber Jesus sagt, wenn du den Leuten nachstellst, dann hast du es mit mir zu tun. Wir sind eins. Und das hat Paulus nie vergessen. Aha, der Messias und seine Anhänger sind eins. Deshalb das Bild Tempel oder Leib oder Baum, das sind die Bilder, die von der Einheit der Nachfolger mit dem Messias sprechen. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Und der Einzelne lebt in diesem Kreis. In Kapitel 12, Vers 1 ruft er auf zur Hingabe, zur Darbringung des Leibes. Aber gleich kommt er auf die Gemeinde zu sprechen. Man lebt mit seinem Leib nicht alleine. Man lebt auch nicht zuerst in einem Staat. Das kommt dann in Kapitel 13. Aber zuallererst hat man es mit anderen Christen zu tun. Und das ist eine sehr wichtige Beobachtung, finde ich. Das heißt, sobald ein Mensch zu Jesus findet, hat er zu Christen zu finden. Wir dürfen kein Christentum konstatieren ohne Gemeinschaft. Das geht nicht. Wenn Gott so führt, wie in Russland oder in anderen Teilen, wo Menschen mal ganz alleine sein mussten, dann kann er bewahren. Aber das ist wirklich nicht normal. Lassen Sie mich zuerst Übersicht geben über diesen Teil. Wenn Sie das Blatt vor sich haben, dann haben Sie diese Teile. Groß A ein dreifacher Aufruf. Er geht in den Versen 1 bis 8 in Kapitel 12. Von Vers 9 an bis Kapitel 13, Vers 14, das heißt bis zu Ende von Kapitel 13, geht es um Liebe und Gerechtigkeit. Und da haben wir wieder diese zwei Gedanken, ja? Diese zwei Pole im Charakter Gottes, im Charakter Jesu und auch in unserem. Groß C, das Verhalten von starken und schwachen Gläubigen. Kapitel 14 und Kapitel 15, 1 bis 7. Und dann in den Versen 8 bis 12 in Kapitel... Und jetzt fällt mir gerade ein, ich frage mich, ob ich hier vielleicht noch eine alte Gliederung habe. Haben Sie, geht es bei Ihnen nur bis D oder bis E? Also gut, dann lassen wir es so. Groß D, 8 bis 12, ja? 15, 8 bis 12, das Kommen von Jesus Christus und das Verhalten der Gläubigen. Und dann Groß E, das Gebet für die im Heim stehenden, Vers 13. Wenden wir uns dem dreifachen Aufruf zu. Vers 1, übrigens, ja, noch etwas, bevor wir das tun. Wie es in Kapitel 9 bis 11 notwendig war, oder ja, notwendig war zu zeigen, dass Gott gerecht ist, dass Gott gerecht bleiben muss in unseren Augen, und zwar damit seine Botschaft glaubwürdig bleibt. Kapitel 9 bis 11 zeigen, dass Gott in seinem Handeln gegenüber Israel auch beim Evangelium gerecht bleibt. Er handelt nicht seiner früheren Offenbarung zuwider. 9 bis 11 rechtfertigen Gott. Warum? Nicht, als ob Gott das bräuchte. Er ist gerecht. Aber er muss in den Augen von Menschen als gerecht gelten. Man muss verstehen, wie Gott gerecht bleibt. Warum? Damit das Evangelium angenommen wird. Denn wenn man meint, das Evangelium verkündet einen ungerechten Gott, dann wird man es ablehnen. Aber wenn man merkt, im Evangelium ist ein gerechter Gott, dann kommt es in Frage als eine anzunehmende Botschaft. Aber ähnlich wie in Kapitel 9 bis 11 es wichtig war, im Evangelium einen für Israel gerechten Gott zu haben, so ist es wichtig, dass wir als Gemeinde gerecht leben, damit das Evangelium glaubwürdig bleibt. Denn es wird hier nicht nur um Gemeinde und um Liebe und Gerechtigkeit, Verhältnis zum Staat gehen, es wird in Kapitel 15 auch um Mission gehen. Und Kapitel 12 und 13 und 14 und 15 sind eigentlich, der erste Teil, sind eigentlich Vorbereitung für das, was er später sagt. So finden wir, dass Paulus es für wichtig hält, dass die Gemeinde Jesu ein Evangelium entsprechendes Leben führt, damit die Missionstätigkeit ungehindert vorangehen kann. Schließlich will er ja mit diesem Brief die Gemeinde in Rom vorbereiten, damit sie imstande ist, ihm zu helfen, wenn er dort ankommt, was er vorhat, und dann von dort wieder weiterzieht. Sie sollen ihn dann unterstützen in seiner Missionstätigkeit. Aber wie können sie das tun, wenn sie nicht Verständnis für ihn und für seine Botschaft haben? Dies gehört also auch dazu. Nun, wir könnten hier eine Pause einlegen, dann machen wir Fortsetzung.